Ja, wenn wir die Bibel lesen, das Alte Testament, dann entdecken wir, dass Gott mitten ins Alte Testament einen Feiertagskalender eingebaut hat. Also er möchte, dass ich frei habe, um mich mit Gott selber zu beschäftigen. Und so war es, dieser Feiertagskalender beinhaltet, dass man dreimal im Jahr nach Jerusalem geht. Also es waren große Pilgerströme, die sich dann auf den Weg machten. Und vorhin wurden die Kinder gefragt, jetzt frage ich euch, was waren die drei Anlässe? Das was? Passa war das erste. Das Laubhüttenfest, das zweite. Das ist das Wochenfest, ja genau. Das Wochenfest war das dritte. Also das waren die verschiedenen Feste, warum die Leute aus Israel nach Jerusalem gegangen sind. Also einmal das Passa und diese Feste machen ja deutlich, was Gott getan hat. Das Passa macht ja deutlich, dass Gott sein Volk gerettet hat, trotz des Widerstandes, den der Pharao ihnen entgegengesetzt hat. Oder das Laubhüttenfest im Herbst macht deutlich, Gott war in der Lage, ein Millionenvolk durch die Wüste zu bringen. Daran erinnern Sie sich und gleichzeitig ist es auch ein Fest im Blick auf die Weinernte. Und dann gibt es eben das Wochenfest, ein ganz spezielles Fest. Es war eine Art Erntedankfest, aber man hatte nur die Erstlingsgarben in der Hand und die Ernte kam noch. Also es war ein Fest auf Hoffnung. Ich hatte feste Zuversicht, Gott wird logischerweise mir die Weizenernte geben. Das war das Wochenfest und es hieß Wochenfest, weil es eben 50 Tage nach dem Passa stattfand. Und deswegen ist aus diesem Wochenfest dann später unser Pfingsten geworden. Paulus greift es mal auf im Römerbrief und er sagt, wir haben die Erstlingsgabe, so nennt er es, ist nicht die Garbe, sondern die Erstlingsgabe des Geistes, aber wir warten noch auf die Sohnschaft und auf die Erlösung unseres Leibes. Also da haben wir genau diesen Gedanken, wir haben schon was in der Hand in unserem Leben, den Heiligen Geist. Aber da kommt noch viel mehr, das größere Erbe, das wartet für uns oder auf uns im Himmel. Jemand hat die Tage mal gesagt, wir werden noch Augen machen, ganz sicher, wenn wir schlussendlich dort ankommen. Bevor du Christ geworden bist, da war der Heilige Geist nicht in deinem Leben, über den wir heute reden, aber jetzt, wenn du Christ bist, ist der Heilige Geist da in deinem Leben. Und mit ihm kannst du buchstäblich was erleben. Und deswegen habe ich meine Predigt heute Morgen genannt, Erlebe durch den Geist gewirkte Einheit und Offenheit. Da ich heute keine PowerPoint habe, müsst ihr es euch merken oder aufschreiben. Erlebe durch den Geist gewirkte Einheit und Offenheit. Und ich möchte euch dazu einen ganz bekannten Text aus der Apostelgeschichte lesen, aus der Apostelgeschichte 11, Vers 1 bis 18. Das ist also ein längerer Text. Da heißt es, die Apostel aber und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Nationen das Wort Gottes angenommen hatten. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, stritten die aus der Beschneidung mit ihm und sagten, du bist bei einem unbeschnittenen Männern eingekehrt und hast mit ihnen gegessen. Petrus aber fing an und setzte es ihnen der Reihe nach auseinander und sprach, ich war in der Stadt Joppe im Gebet. Und ich sah in einer Verzückung eine Erscheinung, wie ein Gefäß herabkam, gleich einem großen leinernen Tuch an vier Zipfeln herabgelassen aus dem Himmel, und es kam bis zu mir. Und als ich gespannt hineinschaute, bemerkte und sah ich die vierfüßigen Tiere der Erde und die wilden Tiere und die kriechenden und die Vögel des Himmels. Ich hörte aber auch eine Stimme, die zu mir sagte, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich sprach aber, Keineswegs, Herr, denn niemals ist Gemeines oder Unreines in meinen Mund gekommen. Eine Stimme aber antwortete zum zweiten Mal aus dem Himmel, was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Dies aber geschah dreimal und alles wurde wieder hinaufgezogen in den Himmel. Und siehe, sogleich standen vor dem Haus, in dem ich war, drei Männer, die von Caesarea zu mir gesandt waren. Der Geist aber sagte mir, ich solle ohne Bedenken mit ihnen gehen. Es kamen aber auch diese sechs Brüder mit mir und wir kehrten das Haus des Mannes ein. Und er erzählte uns, wie er den Engel in seinem Haus habe stehen sehen und sagen, sende nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen. Der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst. Du und dein ganzes Haus. Während ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf uns am Anfang. Und ich gedachte an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir an den Herrn Jesus geglaubt haben, wer war ich, dass ich hätte Gott wehren können? Als sie dies aber gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Spannender Text, der mich in der Vorbereitung wirklich an manchen Punkten eingeholt hat. So wie ich ihn noch nicht gelesen habe. Vielleicht kann ich das transportieren, vielleicht bringt Gott dir auch Dinge nahe aus diesem Text. Er beginnt richtig gut. Menschen werden Christen. Das ist das, was wir hier in Vers 1 sehen. Und das geht auch nicht ohne den Heiligen Geist. Also der Heilige Geist muss mich davon überzeugen, ich bin nicht so gut, wie ich immer gedacht habe. Im Gegenteil. Die Bibel sagt, ich bin schlecht. Und deshalb kann Gott mir nicht die Tür zum Himmel aufhalten, weil meine Schuld mich von Gott trennt. Mit meinem Sündenrucksack komme ich nicht durch die Kontrolle. Das ist so wie beim Flughafen. Also wenn ich verbotene Gegenstände da drin habe, dann komme ich nicht durch die Kontrolle. Ich passe nicht zu Gott. Aber die gute Nachricht ist, Gott will mir diesen Sündenrucksack abnehmen. Jesus nimmt mir diesen Sündenrucksack ab und er lässt sich mit diesem Rucksack erwischen und trägt meine Strafe. Er lässt, und das ist die Botschaft der Bibel, er lässt sein Leben für mich, damit ich durch die Kontrolle in den Himmel komme. Und das ist die beste aller Nachrichten. Jesus hat meinen Rucksack und ich habe keinen Schuldenrucksack mehr. Und deshalb komme ich durch die Sperre. Beziehung zu Gott ist möglich. Ich muss sein Vergebungsangebot nur annehmen. Und deshalb die Leute, von denen Petrus hier redet in Vers 1 oder Lukas, der ja die Apostelgeschichte schreibt, das haben sie schon in Kapitel 10 gemacht. Da sind sie Christen geworden. Das heißt, sie gehören jetzt zu Christus und natürlich heißt es auch, sie haben den Heiligen Geist. Ich kann mir vorstellen, der Petrus kommt voller Freude nach Jerusalem und er sagt, super, da sind Menschen Christen geworden, richtig gut. Und er blickt in die skeptischen Gesichter seiner Geschwister. Die waren richtig skeptisch. Er bekommt sogar von seinen Mitchristen richtige Vorwürfe. Also du hast es hier gelesen. Du bist bei unbeschnittenen Männern eingekehrt. Und dann die Höhe. Du hast mit ihnen gegessen. Also, ne, Gemeindeleben live, ja, kann einem so passieren. Beschneidung war so das äußere Leben und Zeichen dafür. Dieser Mann ist Jude, er gehört zu Gott. Also die Leute, die beschnitten waren, die haben damit ausgedrückt, wir gehören zu Gott. Und du spürst schon in diesem Satz, die Verachtung, die sie für die anderen hier gehabt haben. Du bist bei unbeschnittenen Männern eingekehrt. Wie kannst du nur? Das war für Juden, die Christus kennengelernt hatten, die also eine jüdische Herkunft hatten, ein No-Go, in das Haus eines Unbeschnittenen zu gehen und dann noch mit ihnen zu essen. Das kann man ja sich gar nicht vorstellen. Spannend, diese Regeln hatte nicht Gott festgelegt, sondern diese Regel hatten sie selber festgelegt. Gott hat nie gesagt, alle Christen müssen beschnitten werden. Das findest du an keinem Punkt im Neuen Testament. Gott hat nie gesagt, alle Christen müssen Speisegesetze halten. Aber es war so in ihrem Kopf, anders geht es nicht. Es war für jüdische Christen undenkbar, mit Menschen aus anderen Völkern eine tiefe Gemeinschaft zu haben. Du spürst diese Verachtung für alle, die nicht in mein Bild passen, die nicht in meine Norm passen. Und was ich spannend finde, ist, dass der Heilige Geist hier eine unheimliche Überzeugungsarbeit leisten muss, damit jüdische Christen offen werden, einfach mal leicht offen werden für Gottes Wege. Und als ich das las, als ich mir das bewusst gemacht habe, da habe ich mich gefragt, wo muss eigentlich der Heilige Geist in meinem Leben jede Menge Überzeugungsarbeit leisten, damit ich offen werde für Menschen, die Gott liebt, aber die ich ablehne. Wo ich sage, ich will mit denen nichts zu tun haben. Und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich, wenn ich mitbekomme, mein Bekannter empfindet homosexuell oder er lebt sogar homosexuell? Was ist, wenn ein Jugendlicher aus der Gemeinde auf mich zukommt und mir sagt, du Thomas, ich glaube, ich bin im falschen Körper? Wie ist dann meine Reaktion? Und ich glaube, es ist gut, mir jetzt vorher, bevor mir das passiert, Gedanken zu machen, wie dann meine Reaktion ist. Diese erste Reaktion, die kann ich nicht mehr zurückholen. Die ist da. Vielleicht muss der Heilige Geist auch bei mir Überzeugungsarbeit leisten, dass ich verstehe, wenn jemand nicht homosexuell lebt, ist er genauso verloren wie irgendjemand, der irgendwie anders lebt. Es hat nichts zu tun mit meiner Beziehung, die ich habe oder die ich auch nicht habe, zu Gott. Er ist dadurch nicht gerettet. Die Bibel nennt diesen Lebensstil ganz klar Sünde. Aber auch jede Grenzüberschreitung vor der Ehe ist genauso Sünde. Und weißt du was? Mein geiziger Lebensstil wird von der Bibel genauso Sünde genannt und mein herablassender Umgang mit anderen, den wir hier erleben, nennt die Bibel ganz genauso Sünde. Wir sind als Christen ziemlich schnell dabei, den anderen einen Zettel anzukleben. Ich frage mich, warum machen wir das? Vielleicht, um uns besser fühlen zu können. Da haben wir so die Post-its, die kleben wir den anderen auf die Jacke. Ja, also da steht dann zum Beispiel drauf, das ist ein Homosexueller. Da steht drauf, das ist ein Depressiver. Und bei dem anderen sagen wir, das ist der, weißt du, der hat immer mit Zwängen zu tun. Das ist der, ja, Zwangsbezwangte oder was weiß ich. So nach dem Motto, sorry, leider muss ich es mit denen aushalten. Was ich nicht bedenke, die müssen es ja auch mit mir aushalten, oder? Und Gott muss es auch mit mir aushalten. Für mich selber finde ich irgendwie kein Post-it. Es würde viel mehr der Barmherzigkeit Gottes entsprechen, wenn ich sagen würde, ich bin ein Kind Gottes. aber ich habe mit Depressionen zu kämpfen. Ich bin ein Kind Gottes, aber ich habe mit Zwängen zu kämpfen. Und ich bin ein Kind Gottes. Und ja, ich habe mit gleichgeschlechtlicher Anziehung zu kämpfen. Der Heilige Geist möchte die Gemeinde zu einem Ort machen, an dem ich ehrlich sein kann. An dem ich nicht so tun muss, weißt du, bei mir alles in Ordnung. Es ist so ein Vorteil. In der Gemeinde kann ich meine fromme Maske ablegen. Hier kann ich meine Sünde bekennen. Und hier kann ich erleben, dass Gott mir vergibt. Ich frage mich das ganz ehrlich, warum fällt es uns oft so schwer, bestimmte Glaubensvorstellungen in unserem Kopf loszulassen, die nicht in der Bibel verankert sind? Warum geht uns dieser Satz, du bist bei unbeschnittenen Männern eingekehrt und hast mit ihnen gegessen, so leicht über unsere Lippen? Petrus lässt sich vom Heiligen Geist hier gebrauchen, um für die Einheit zu kämpfen. Also wenn du die Situation hast, wo du jede Menge Vorwurf hast und du kannst natürlich dann jede Menge Vorwurf zurückbringen, das ist so der Moment, wo das Tischtuch der Gemeinschaft zerrissen ist. Und ich kann es nur nähen, indem ich mein Verhalten erkläre. Und das macht Petrus jetzt. Er erzählt, welchen langen Anlauf Gott genommen hat, um Petrus deutlich zu machen, du Petrus, mein Plan, der ist viel größer, als du es dir vorstellen kannst. Und er sagt, wisst ihr, wie es anfing? Es fing an mit Gebet. Ganz romantisch. Auf einem Dach eines kleinen Ortes in der Nähe von Tel Aviv. Es roch nicht so schön, weil ich bei einem Gerber übernachtet habe, ja. Aber der Petrus blickt wahrscheinlich da aufs Mittelmeer. Er nimmt sich Zeit, um mit Gott zu reden. Und nicht nur mit Gott zu reden, sondern auch bereit zu sein, dass Gott zu uns redet. Unsere Gebete sind ja manchmal, du redest, Punkt, Abend, Schuss. Gar keine Zeit, dass Gott zu mir redet. Aber Petrus nahm sich hier Zeit, dass Gott zu ihm reden kann. Und ich kann euch eins sagen. Petrus hat garantiert nicht gebetet, Herr, zeige mir, wie man am besten die Leute in der Gemeinde integrieren kann, wo ich meine, die passen gar nicht zu uns. Sonst würde seine ganze Reaktion darauf nicht passen. Aber manchmal ist es so, man betet für eine Sache und Gott spricht uns auf eine ganz andere Sache an. Und nach dem Gebet kommt hier eine Vision. Der Petrus sieht plötzlich, da kommt ein Leintuch vom Himmel. Und ich finde es stark, in dem Text heißt es, ich schaue gespannt hinein. Und du hättest sein Gesicht mitfilmen müssen. Ja, als er da gespannt hineinschaut, da sieht er was und denkt, nee, das darf nicht wahr sein, oder? Also jede Menge lebendiger Tiere und zwar durch die Bank Tiere, die unrein sind, die fasst man normalerweise überhaupt nicht an. Das ist das, was er sieht. Und dann beschreibt er, da kommt jetzt der Ton dazu. Also er hört jetzt eine Stimme und jemand sagt zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Also wenn du aus der Medizin kommst, dann kannst du deine Kenntnisse der Schocklage jetzt ausgraben. Das erlebt nämlich der Petrus hier. Er kann nur noch entsetzt sagen, ein Zwei-Wort-Satz hier, keineswegs Herr. Das sind natürlich zwei Worte, die absolut nicht zusammenpassen. Wenn ich sage, keineswegs, kann ich nachher nicht Herr sagen. Zu Herr passt nur, okay, ich mach das, auch wenn es mir schwerfällt. Was ich dann in diesem Text entdeckt habe, das war ja nicht nur eine Begegnung, die Petrus hatte. Das Tuch kam ja dreimal runter. Beim zweiten Mal wusstest du schon, was du da sehen wirst. Und ich glaube, du hast dich nicht darauf gefreut. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus sich ziemlich geekelt hat vor diesen Tieren, die er da schlachten sollte. Und als ich diesen Text las, habe ich gedacht, meine Herren, was für einen Aufwand betreibt Gott? Dreimal bekommt er hier diese Vision, um eine Botschaft zu bringen, den Petrus hier zu überzeugen, was ich gereinigt habe, zu dem sollst du nicht sagen, das ist dreckig. Und das sagt ja Petrus im Grunde genommen hier. Die Menschen, auf die du so herabschaust, die habe ich von Herzen lieb. Das ist die Botschaft, die Petrus bekommt und dann ist das Tuch weg. Der wolkenlose Mittelmeerhimmel ist wieder da und es klopft an der Tür. Das sind die Abgesandten von Cornelius. Sie klopfen, sie fragen nach Petrus und Petrus ist vom Heiligen Geist vorbereitet. In Apostelgeschichte 10 hat der Heilige Geist dem Petrus gesagt, diese drei Männer suchen dich. Manchmal muss Gott einige Hebel in Bewegung setzen, damit wir aus unserem Denkmuster rauskommen. Also das macht er hier gerade mit Petrus. Ich weiß nicht, in welchem Denkmuster du drin steckst. Ich kann mich noch gut daran erinnern, oder ich habe mich daran erinnert, als ich die Predigt vorbereitet habe. Gott hat mal eine sehr stylische Frau an meinen Tisch gesetzt, als ich Gastschüler auf einer Bibelschule war. Und damals hatte ich ein sehr klares Bild davon, zu welchem Aussehen sagt Gott ja und zu welchem Aussehen sagt Gott nein. Und deswegen wusste ich hundertprozentig, diese Frau kann unmöglich eng mit Jesus leben. Geht gar nicht. Und ich habe gedacht, gut, dass sie auf die Bibelschule will. Dann ist es nämlich wie bei der Bundeswehr, ja, da bekommt sie Richtung, Drall und Geschwindigkeit. Ist gut. Im Laufe des Gespräches bekomme ich mit, die ist ja auf der Bibelschule. Was ist denn da schiefgelaufen? Dass die immer noch so gestylt ist. Das Gespräch geht weiter und ich traue meine Ohren nicht. Sie hat vor, in ein muslimisches Land zu gehen und soweit ich mich erinnere, mit Verschleierung. Ich dachte, wie kann das sein? Und dann merke ich, man spürt, wie diese junge Frau Jesus von ganzem Herzen liebt. Und ich muss es ihr abnehmen, sie geht wirklich aus Liebe zu Jesus in dieses Land. Und ich kann euch sagen, ab diesem Moment war ich jedenfalls total verwirrt. Bis dahin hatte meine Vorurteilsschublade immer noch gepasst. Aber jetzt hat sie geklemmt. Wie kann jemand so gestylt sein und trotzdem Jesus lieben? Das passt nicht zusammen. Das war für mich ein ähnlicher Moment, wie Petrus ihn hier erlebt, nur das ist heilsgeschichtlich, was wir hier lesen. Das andere war Thomas-geschichtlich, ja, also kleine Glaubensgeschichte. Aber es ist mir geblieben. Es ist gut, wenn Gott uns verunsichert und wenn er uns hilft, auch mal außerhalb unserer vorgefertigten Denkmuster zu denken. Klar, wenn ich das nachdenke, was Gott in seinem Wort vorgegeben hat, dann bin ich natürlich auf einem guten Weg. Wenn ich sagen kann, das steht da, 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 dann gehe ich diese Spur. Aber wenn ich ehrlich bin, ich laufe auch oft neben der Straße, und das ist auch nicht schlimm, so ein Denkmuster, gewisse Traditionen, in denen ich stecke, geben mir natürlich auch einen gewissen Halt. Aber darum geht es hier gar nicht. Es geht hier darum, dass Denkmuster dem Wirken Gottes im Wege stehen oder das Wirken Gottes gar nicht sehen können. So ist es noch bei denen, die hier den Petrus verhören. Sie hindern also den Geist Gottes an der Arbeit. Sie hindern den Geist Gottes bei seinem Wirken. Und wir haben es im Text gemerkt, Petrus hat immer noch Bedenken. Der hat die Vision gesehen, der dreimal. Und trotzdem denkt er, ah, ist das richtig, mit diesen Leuten irgendwie zu gehen. Also du merkst, wie tief es in unserem Denken oft drin ist, was richtig und was falsch ist. Und da kommt der Geist Gottes ihm zur Hilfe. Der Text sagt, der Geist Gottes spricht zu ihm, geh ohne Bedenken mit den Männern. Das war auch so ein Teilsatz, über den ich gefallen bin in der Vorbereitung. Wieso konnte Petrus so sicher sagen, der Heilige Geist spricht zu mir? Nicht der Vater, nicht der Sohn, sondern der Heilige Geist. In der Apostelgeschichte fällt auf, dass die Apostel ein sehr vertrautes Verhältnis zum Heiligen Geist haben. Nochmal einige Stellen, die ich in Erinnerung rufen möchte. Der Heilige Geist sagt zu Philippus, geh mal ein bisschen näher an die Kutsche ran und hör mal, was dieser Regierungsbeamte da liest. Es war der Heilige Geist, der es ihm gesagt hat. In Apostelgeschichte 9 ist es so, dass die Gemeinde wächst und es heißt dort durch den Trost des Heiligen Geistes. Der hat sie getröstet. In Apostelgeschichte 13 ist klar, dass der Heilige Geist Missionare aussendet und dazu gebraucht er eben die Ältesten der Gemeinde in Antiochia. In Apostelgeschichte 15 gibt der Heilige Geist eine sehr klare Anweisung in einem dogmatischen Streit. In Apostelgeschichte 16 stellt der Heilige Geist ein Stoppschild auf und sagt, Stopp, hier dürft ihr nicht weitergehen. Und in Apostelgeschichte 20 sagt der Heilige Geist zu Paulus, auf dich warten Fesseln und Bedrängnis. Ich finde es spannend, wie gut die Christen in der Apostelgeschichte die Stimme des Heiligen Geistes gekannt haben. Sie wussten, hier hat der Heilige Geist zu mir geredet. Und ich habe mich gefragt, und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin noch damit nicht zu Ende, wie erlebe ich eigentlich den Heiligen Geist? Wie gut kenne ich ihn? Von welchem Erlebnis würde ich erzählen, wenn mich jemand fragt, und wie hast du den Heiligen Geist in deinem Leben erlebt? Also nicht den Vater, nicht den Sohn, sondern den Heiligen Geist. Und warum bist du so sicher, dass es der Heilige Geist war? Stell dir mal vor, der Heilige Geist wäre ab heute nicht mehr auf der Erde. Und dann kommen unsere eschatologischen Sachen, ja, dann ist die Gemeinde entrückt und was weiß ich. Nein, ich will eine andere Frage stellen. Was würde sich ganz praktisch in deinem Leben ändern? Also nicht dogmatisch, eine dogmatische Beziehung zum Heiligen Geist haben wir alle. Ja, also wir können die verschiedenen Bibelstellen runtersprechen, wo der Heilige Geist vorkommt, sondern was würde sich sehr praktisch in meinem Leben ändern, wenn der Heilige Geist nicht mehr da ist? Welche Rolle spielt der Heilige Geist in meinem Leben? Heute Morgen fiel es mir noch ein, wenn wir uns an Weihnachten begrüßen, dann sagen wir, ich wünsche dir fröhliche Weihnachten. Darf man ja auch. Ostern überschlagen wir uns, wenn wir reinkommen und sagen, der Herr ist auferstanden. Und Pfingsten? Guten Tag, moin. So auf Norddeutsch. Ich glaube, das sind Fragen, die wir uns auch mal stellen dürfen zu Pfingsten, auch wenn wir keine Charismatiker sind und das ja bewusst nicht sein wollen. Also zurück zu Petrus. Der Heilige Geist hat ihn ermutigt. Er hat gesagt, geh mit diesen drei Männern nach Caesarea. Und Petrus macht sich auf den Weg mit diesen weiteren sechs Männern, von denen er hier geredet hat. Also das sind 10 Männer, die laufen 10 Stunden. also von Joppe nach Caesarea brauchst du deine 10 Stunden Fußweg und die kommen dann schlussendlich bei dem römischen Offizier an, der sie schon erwartet. Und was dann passiert, das kannst du auch in Apostelgeschichte 10 nachlesen, aber hier in 11, da steht ein ganz spannender Satz. Ein Engel hat zu Cornelius über Petrus gesagt, ich liebe den Satz, der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst, du und dein ganzes Haus. Wenn der Einzelne des Hauses diesen Worten glaubt, also auf sie vertraut, wird er gerettet werden. Durch Worte, die Petrus spricht. Menschen hören Worte, sie vertrauen diesen Worten und da passiert was. Die werden gerettet. Das ist wie so ein Schiffbrüchiger, der durch einen Hubschrauber vor seinem sicheren Ertrinken gerettet wird. Und so rettet mich Jesus, indem er mir seine Hand entgegenstreckt und indem er mir sagt, glaub mir, ich starb für dich, schlag ein. Glaube mir, dass meine Hand dich rausziehen kann. Und so rettet Gott heute Menschen. Er schickt Christen, wie den Petrus. Und Menschen werden gerettet, indem wir das nachsprechen, was Gott vorgesprochen hat. Gottes Wort hat Kraft. Leute, lasst uns dem vertrauen, dass Gottes Wort Kraft hat, dass es mein Herz berührt, dass es mir zeigt, wer ich bin, aber dass es mir auch deutlich macht, wer Gott ist. Und ich darf zu ihm kommen mit meiner Schuld und ich weiß, Gott wartet auf mich mit offenen Armen. Und in Vers 15 erleben wir dann mit Cornelius und die Leute in seinem Haus, die hören dem Petrus zu. Und plötzlich kommt der Heilige Geist sichtbar in ihr Leben. Das wird daran erkannt, dass sie in Sprachen reden. Wahrscheinlich war das ihre Muttersprache. So lesen wir es dann in Kapitel 10, Vers 46. Ich glaube übrigens, dass der Heilige Geist es heute immer noch so wirken kann. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es heute viel Fake-Sprachenrede gibt, die nicht von Gott kommt, sondern ja, ein Ergebnis seelischer Bemühungen ist. In manchen Religionen gibt es sogar Sprachenrede, die aus Geisterquellen kommt. Und deshalb ist es uns wichtig, von der Bibel her zu unterscheiden, was ist denn biblisch und was ist nicht biblisch. Das heißt, ich brauche erstens jemanden, der das unterscheiden kann. Und nach der Bibel, wir werden im Korintherbrief noch drauf kommen, in 1. Korinther 14 auch jemanden, der es auslegen kann. Und da das nicht immer gewährleistet werden kann bei uns als Gemeinde, haben wir uns darauf verständigt, Sprachenrede in den Gemeindeveranstaltungen nicht zuzulassen, weil wir falscher Sprachenrede kein Forum geben möchten. Das nur mal so als Side Fact, aber in dem Text hier war es offensichtlich echte Sprachenrede. Und daraus möchte ich eigentlich ein Prinzip ableiten. Wenn Menschen zu Gott umkehren, dann passiert genau das, was wir hier lesen. Der Heilige Geist kommt ihnen zur Hilfe und stellt letztlich die Verbindung zwischen dem Sohn und dem Vater her. Petrus sieht hier also, wie Gott im Leben wirkt von Menschen, die eben noch nicht Christen waren. Und Petrus sagt, wenn Gott das tut, wer bin denn ich, dass ich Gott aufhalten wollte, weil er nicht so handelt, wie ich es mir vorstelle. Und ich finde es immer wieder spannend zu hören, wie Gott an Menschen handelt. Wer bei der Konferenz an Himmelfahrt hier war, der hat gehört, dass der Heilige Geist in der Lage ist, in den Algorithmus von Spotify ein christliches Lied einzuspielen, obwohl das nie gewünscht worden ist. Und dieses Lied führt schlussendlich dazu, einen kleinen Kreis kennenzulernen und Jesus kennenzulernen. Ist doch spannend, oder? Da schauen sich Leute auf YouTube vielleicht Beiträge von Jasmin Neubauer an, haben keinen christlichen Hintergrund, aber wollen diesen Gott kennenlernen, von dem dort die Rede ist. Eine ältere Frau hat mir gesagt, ich habe mich im Stadtbus bekehrt. Da hat sie sich an so einer Stange festgehalten und Gott hat sie überführt von ihrer Sünde. Diesen Gott muss ich kennenlernen. Ich finde es spannend, wie der Heilige Geist es macht, wie er Leuten zur Hilfe kommt und Leute erkennen, wer sie sind und umkehren zu ihm. Ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist uns helfen will, für sein Wirken offen zu sein und eben nicht auf unser Denkschema reduziert zu sein. Aber, und das wird in diesem Text auch deutlich, der Heilige Geist wirkt Einheit. Wir sind gestartet von der Situation, du hast mit Unbeschnittenen gegessen. Und ich habe schon gesagt, das sind so die Situationen, warum Christen dann irgendwann den Weg nicht mehr gemeinsam gehen. Man verurteilt sich gegenseitig, man hört sich gar nicht mehr zu. Jeder denkt, ich bin im Recht und der andere meint es ja sowieso nicht ernst mit Jesus. Um es klar zu sagen, natürlich gibt es Glaubensüberzeugungen, hinter denen kann ich nicht zurück. Es ist ja nicht so, dass ich sage als Christ, naja, schauen wir mal und alles ist irgendwie im Fluss. Die Bibel ist schon ein Buch von Gott, die deutlich sagt, was Gott will und was er nicht will. Ich habe vor einiger Zeit dieses Schema von dem Haus der Streitfragen hier gebracht. Ich wiederhole es nochmal kurz, damit wir uns daran erinnern. Es gibt fundamentale Aussagen der Schrift, die gleichen einem Fundament eines Hauses. Das muss sicher stehen. Sonst fällt das Haus irgendwann um und dazu gehört die Frage, ist Jesus Gott oder nicht? Fundamental. Brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Und dann gibt es Glaubensfragen, die sind einem Rohbau zu vergleichen. Das sind Fragen, die sind für eine Gemeinde bestimmend. Dass das Gros der Gemeinde sich einigt, das erkennen wir aus dem Wort Gottes. Aber diese Frage wird von anderen ernstzunehmenden Christen anders gesehen. Deswegen muss ich trotzdem es nicht genauso sehen wie Sie. Bei uns, wenn ihr im Kompasskurs wart, wisst ihr das, ist es so, dass wir überzeugt sind nach 1. Timotheus 2,12, dass eine Frau hier keine Predigt halten kann. Nicht, weil sie dazu nicht in der Lage wäre, sondern weil wir das als Gottes Ansage verstehen. Und das sehen andere Christen in anderen Gemeinden anders. Aber dann ist es nicht meine Verantwortung, ihnen ihren Glauben abzusprechen. Ich könnte sogar oder ich kann sogar in anderen Bereichen einiges von ihnen lernen. Und dann gibt es natürlich Ausbaufragen. Ja? Also ihr habt verschiedene Zimmer bei euch zu Hause, je nachdem wie es ausgebaut wird. Da ist man in einer Gemeinde unterwegs und das sind keine Fragen, die wer weiß wie zwischen uns stehen. Zum Beispiel, wann genau ist der Zeitpunkt der Entrückung in der Heilsgeschichte? Das haben wir nie als eine Frage gesehen, die uns trennen muss. Ich habe diese Dinge wiederholt, nicht weil ich vergessen hatte, dass ich sie schon mal gemacht habe, sondern um deutlich zu machen, setze die Einheit der Gemeinde Jesu nicht leichtfertig aufs Spiel. Wisse, um welchen Punkt du kämpfst. Und suche Wege der Einheit da, wo sie möglich sind. Ich kann dem nur zustimmen, was letztens jemand zu mir sagte. Er sagte, in Zukunft wird es wohl weniger um die Einheit zwischen Gemeindeverbänden gehen. Ja, also du gehörst zu diesem Verband und wir denken so und so. Es wird wahrscheinlich mehr um die Einheit von einzelnen Christen aus unterschiedlichen Gemeindeverbänden gehen. Ich finde es sehr gut umgesetzt, zum Beispiel in der Plattform offen.bar, da sind Leute aus ganz unterschiedlichen Gemeinden unterwegs, aber sie haben die gleiche Grundlage. Die Bibel ist Gottes Wort. Punkt. Nicht sie enthält Gottes Wort, sondern sie ist wirklich Gottes Wort und da stelle ich mich drauf. Petrus, so sehe ich es hier, hat wirklich um die Einheit gekämpft. Er hat versucht zu zeigen, wie Gott gewirkt hat und tatsächlich die jüdischen Christen, heute würden wir sagen, die messianisch Gläubigen erkennen, Hier hat Gott selbst gehandelt. Er hat den Nichtchristen Buße geschenkt. Also die Sehnsucht danach, ich will zu Gott umkehren, auch die Kraft, dass sie es getan haben. Buße hat nichts damit zu tun, dass ich was ableisten muss. Buße heißt Sinnesänderung. Ich denke anders und weil ich anders denke, deswegen gibt Gott mir auch die Kraft, anders zu handeln. Ich folge nicht mehr den Wünschen meines Herzens, sondern ich frage zuerst nach dem Willen Gottes für mein Leben. Diese Buße führt, so haben wir es gelesen, zu einer Beziehung mit Gott und die führt in ein Leben mit ihm hinein. Und deshalb ist es eine Buße zum Leben, so wie es hier beschrieben ist. Diese Möglichkeit zur Buße ist ganz eindeutig Gottes Handschrift in unserem Leben. Und das entdecken die messianisch Gläubigen. Und, du liest es am Ende, das beruhigt sie. Brauchten keine Beta-Blocker, kommen langsam wieder runter. Man hat miteinander geredet, wirklich in einem vernünftigen Ton sich ausgetauscht, gemeinsam begriffen, das ist Gott, das ist, was Gott jetzt will. Die Einheit ist wieder da. Aber sie sind um eine Erfahrung reicher und Gottes Wege sind manchmal so anders, als wir es uns vorstellen können. Und deshalb sollten wir unsere Augen offen halten und offen bleiben für Gottes Wirken. Nicht für irgendwelches Wirken, sondern wirklich genau hinzuschauen. Kann es sein, dass das Gottes Handschrift, dass es die Handschrift des Heiligen Geistes in unserem Leben ist? Und wir sollten uns die Sehnsucht im Herzen erhalten lassen. Ich will die durch den Geist gewirkte Einheit und Offenheit erleben und leben. Amen.